Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Herzlich willkommen allerseits. Im Namen Jesu Christi begrüße ich Sie alle ganz, ganz herzlich. Da ich zum ersten Mal sonntags hier bin, will ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name wurde schon genannt, Wolfgang Lüttke. Das verbindet mich mit eurem Pastor, der gleiche Vorname. 1955 bin ich hier in Hannover geboren. Inzwischen bin ich verheiratet. Ich habe 3 Kinder und eine Frau und bin Mitarbeiter hier in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Helsdorfer Straße. Und da haben wir etwas Gemeinsames, nämlich die Aktion im Februar, die Evangelisation, die wir gemeinsam durchgeführt haben. Und da habe ich dann auch einige von euch etwas näher kennenlernen dürfen. Und da ergab es sich dann eben so, dass der Wolfgang Nestvogel gesagt hat, ob ich heute nicht mal hier das Wort Gottes weitergeben darf. Das habe ich gerne angenommen. Ich habe gerade noch den Nachrichten im Auto gehört. Heute beendet der Papst seine Reise hier in Deutschland. Pastor Nestvogel ist mitten in seiner Reise drin. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ihr habt das ja so gut gelegt hier um 10:30. Da konnte ich meine Familie vorher noch zu unserer Gemeinde bringen und in aller Ruhe hierher kommen. Das Hauptthema lautet, so würde ich es mal nennen, die Freude auf den Himmel bestimmt mein Leben auf der Erde. Man könnte es natürlich auch als Frage ausdrücken, bestimmt wirklich die Freude auf den Himmel mein Leben hier im Alltag? Dazu werden wir einige Gedanken hören. Und ich möchte mal mit einer kleinen Geschichte anfangen, eine wahre Begebenheit. 1952 stieg die junge Florence Chadwick auf der Insel Santa Catalina in Kalifornien in den Pazifischen Ozean, fest entschlossen, bis zum Festland zu schwimmen. Sie hatte bereits als erste Frau den Ärmelkanal in beide Richtungen durchschwommen. Das Wetter war neblig und kalt, also ganz anders als heute. Sie konnte kaum die Schiffe sehen, die sie begleiteten. Trotzdem schwamm sie 15 Stunden lang. Als sie bettelte, aus dem Wasser geholt zu werden, wurde sie von ihrer Mutter, die auf einem Schiff in ihrer Nähe war, angespornt. Sie sei nahe am Ziel. Schließlich war sie körperlich und seelisch so erschöpft, dass sie aus dem Wasser gezogen wurde. Erst auf dem Schiff erkannte sie, dass das Ufer weniger als 800 Meter entfernt war. Am folgenden Tag sagte sie in einem Interview: "Alles, was ich sehen konnte, war der Nebel. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Alles, was ich sehen konnte, war nur der Nebel. Wenn ich das Ufer gesehen hätte, ich glaube, dann hätte ich es geschafft." Und diese Gedanken gingen mir nach. Und da habe ich mich gefragt, geht es uns vielleicht manchmal als Christen auch so? Sind wir vielleicht wie diese Frau erschöpft, müde, möchten am liebsten hochgezogen werden? Sehen wir vor lauter Nebel und Betrübnis nicht das gegenüberliegende Ufer? Daran wollen wir uns heute erinnern, dass wir wieder neu das Ufer, unsere herrliche Zukunft, die auf uns wartet, dass wir das wieder ins Auge bekommen. Und das sollte Auswirkungen haben auf unser Leben hier. Die Freude auf den Himmel, fragen wir uns jeder einmal ganz persönlich, bestimmt das mein Leben hier auf der Erde? Ich glaube, in der heutigen Zeit wissen viele Menschen nicht mehr richtig, wo es lang geht. Schon in diesem Leben, ob es Politiker sind, die Wirtschaftsfachleute oder der einzelne Mensch, kaum noch Ziel und Perspektive. Und das gilt ganz besonders auch auf die ewige Zukunft. Statt ein klares Ziel vor Augen zu haben, wo es einmal hingeht, alles Nebel. Wie sieht das mit der Ewigkeit aus? Es ist ja auch so schwer, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, wie das einmal ist nach dem Leben, nach dem Tode. Bis hin zu der Auffassung, dass etliche heutzutage sagen, wieso, mit dem Tode ist doch alles aus. Stellen Sie sich das so vor wie eine Kerze, die ausgepustet wird und das war's. Aber auch diese Auffassung, dass es nicht ein Weiterleben im Himmel gibt, prägt einen Menschen hier auf dieser Erde. Diese Nichtfreude am Himmel, so will ich es einmal sagen, drückt sich aus in dem Satz, den der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief 15 einmal sagt. In diesem gesamten Kapitel geht es ja um die Auferstehung, wo er ganz deutlich macht, dass Christus der Erste ist, der auferstanden ist und deswegen auch wir als Christen eine echte Auferstehungshoffnung haben. Da sagt er dann einmal, es gibt etliche hier, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Und was ist ihr Motto? Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Vor 2000 Jahren gesagt, und ich denke auch heute bei vielen Menschen noch genauso aktuell. Ach, wer weiß, ob es da was gibt. Lasst uns dieses Leben auskosten, so gut es geht. Lasset uns essen und trinken, in Klammern notfalls auch auf Kosten des anderen. Schließlich habe ich ja nur dieses eine Leben. Viele gibt es, die nur diese Diesseits-Ausrichtung haben. Und das hat Auswirkungen. Daraus entspringt ein egoistisches Leben. Und ich denke, wenn wir weltweit so hineinschauen, sind viele davon infiziert. Das Wort Gottes, die Bibel, sagt dagegen etwas ganz, ganz anderes. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, lesen wir, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Ich glaube, das würden die meisten auch noch unterschreiben. Aber dann geht es weiter. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Es kommt noch etwas danach. Es ist nicht aus. Es kommt das Gericht. Und deswegen macht die Bibel uns immer wieder deutlich, dass wir darüber nachdenken sollen, dass dieses Leben längst nicht alles ist, sondern was wir hier in diesem Leben sehen, das werden wir im zukünftigen Leben ernten. Paulus sagt einmal, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Teilweise hier schon auf Erden, aber auch in der Ewigkeit. Ich wünsche mir, dass uns das heute auch wieder bewusst wird. Das, was ich heute, was ich die nächste Woche sehe, das hat Einfluss. Das wird die Ewigkeit prägen. Dass mit diesem Leben nicht alles aus ist, hat der Herr Jesus seinen Jüngern immer wieder deutlich gemacht. Auch in unserem Predigttext in Johannes 14. Dieser Text ist ja auch ausgedruckt. Ich staune, wie gut das hier alles organisiert ist. Bei uns wissen wir oft sonntags gar nicht, was der Prediger vorher predigen wird. Wir sind meistens immer ganz überrascht. Aber es hat sicherlich auch seine Vorteile, sich vorher schon mal mit dem Text auseinanderzusetzen. Ich möchte ihn einmal lesen. Ich habe jetzt hier meine Bibel Elberfelder aufgeschlagen. Da heißt es in den Versen 1 bis 6, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, diese Worte des Herrn Jesus sind im Obersaal gesprochen worden. Dem voraus ging schon die Fußwaschung, das Abendmahl. Und dann hatte der Herr Jesus ihn angesichts seiner kurz bevorstehenden Verhaftung etwas ganz Entscheidendes nochmals mitzuteilen. Er hatte es ihnen ja schon angedeutet vorher, dass er weggehen würde. Aber so richtig glauben konnten sie das immer noch nicht. Auch jetzt noch nicht, als er es ihnen sagte. Er sagte zu ihnen, ich werde euch verlassen. Und zuvor wird mich jemand verraten von den eigenen Männern, die bei ihm waren. Und das konnten sie nicht glauben. Sie hatten doch ihre ganze Hoffnung auf den Herrn Jesus gesetzt. Mit ihm war es ein lohnenswertes Leben. Sie hatten sich schon ausgemalt, Mensch, wenn der Herr Jesus hier aufräumen wird, wenn er vielleicht König sein wird, werden wir Minister sein. Das ist ein Leben, ganz anders als Schafe hüten oder Fische fangen. Und jetzt offenbarte er ihnen, dass er sie verlassen würde. Und wir können vorstellen, wie sie sich da fühlten. Bisher konnten sie ganz getrost auf ihn schauen, jetzt sollten sie alleine dastehen. Und zu dem Petrus sagt er noch direkt vorher, du wirst mich dreimal verleugnen? Von daher können wir den ersten Satz verstehen in unserem Text: Euer Herz werde nicht bestürzt. Der Herr Jesus wollte sie mit diesem Text hier trösten. Er wollte sagen, es geht weiter. Vielleicht sind auch unter uns welche, deren Herz oft bestürzt ist. Wenn wir die ganzen Ereignisse in dieser Welt anschauen, manchmal denkt man, schlimmer geht es ja gar nicht mehr. Aber trotz alledem, Gott ist im Regiment. Es passiert nichts auf dieser Welt, was er nicht zulässt. Und wir dürfen getrost sein. Euer Herz werde nicht bestürzt. Wir hatten das anfangs in der Geschichte gehört, wie diese Frau 15 Stunden besser gesagt. Und dann war sie wirklich erschöpft. Sie konnte nicht mehr. Dann sah sie das gegenüberliegende Ufer, aber da war sie schon an Bord. Und der Jesus zeigt ihnen auch eigentlich dieses Ufer, dieses rettende Ufer jetzt in diesem Text an. Er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich werde dort jetzt hingehen und für euch eine Wohnung bereiten. Und dann werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Er vertröstet sie nicht unbedingt auf bessere Zeiten auf der Welt. Er verkündigt ihnen kein Wohlstandsevangelium. Davon sehen wir nichts in der Bibel. Er macht keinen Hehl daraus, und das haben die Jünger ja selber schon erlebt. Da gibt es etliche Leute, die nicht gut gesonnen sind, gerade auch die damaligen Theologen, Pharisäer und Schriftgelehrten. Er gibt ihnen da in dem Moment nicht viel Hoffnung, aber auf das, was noch kommen wird. Er sagt, ich und ihr, wir werden einmal eine Einheit im Himmel sein, bei meinem Vater im Himmel. Ich werde jetzt vorausgehen, ihr könnt mir jetzt noch nicht folgen. Und dort werde ich Wohnungen für euch bereiten. Und so manches sagt uns die Bibel über diese Ewigkeit, über den Himmel. Würde sie uns nichts sagen, wüssten wir gar nichts davon. Wir sollen uns nicht irgendetwas ausdenken, was doch nicht zutrifft, sondern die Bibel macht uns einiges klar, was Wunderschönes im Himmel ist, was uns darauf erwartet. Insbesondere auch gerade die letzten zwei Kapitel in der Bibel, in der Offenbarung, wo der Apostel Johannes uns mitteilt, dass dort keine Tränen mehr sein werden, kein Geschrei, nichts Böses mehr. Im Gegenteil, nur noch Herrliches. Er versucht es mit menschlichen Worten auszudrücken. Das neue Jerusalem beschreibt er mit goldenen Gassen und wunderbar. Gott selbst wird Licht sein und wir haben die engste Gemeinschaft mit ihm. Der Jesus und auch das Neue Testament machen deutlich, auf uns, die wir Kinder Gottes sind, wartet etwas ganz, ganz Herrliches. Und ich merke es an mir selber, oft so im stressigen Alltag ist das ziemlich weit weggerückt. Klar, wir haben ja auch unsere Aufgaben hier. Wir haben hier unseren Mann zu stehen oder unsere Frau. Aber ich denke, das darf doch immer wieder im Alltag auch mit hineinklingen. Was für eine unwahrscheinlich große Gnade wir als Kinder Gottes haben, dass wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein dürfen. Und das nicht, weil wir so nette Menschen sind, weil wir es verdient haben, sondern aus Gnade hat er uns errettet. Deswegen ist er ja in diese Stunde gegangen, deswegen hat er ihnen das noch einmal gesagt. Deswegen ist er in diese Welt gekommen, um am Kreuz als der Einzige, der ohne Sünde ist, für Sünder zu sterben, die Erlösung zu bewirken. Und wenn wir das weiterlesen, macht er es ja auch sehr deutlich, dass er alleine der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass es auf keinem anderen Wege zu Gott geht, zu seinem himmlischen Vater. Er selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist natürlich damals wie heute für viele nahezu unverständlich. Petrus fragte ihn vorher, wohin gehst du? Thomas spricht ihn ja an, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie sollten wir den Weg wissen? Und das ist bis heute so, dass viele dieser klare Weg, den die Bibel uns deutlich macht, nicht offenbar ist. Aber das war auch damals schon, zu damaligen Zeiten. Und dazu möchte ich mal aus einem Buch etwas vorlesen. Das Buch mit dem Titel Der Himmel, was uns dort wirklich erwartet. Jede Zivilisation der Menschheitsgeschichte wurde von dem Gefühl geprägt, dass wir irgendwo für immer leben. Die australischen Ureinwohner stellten sich den Himmel als eine ferne Insel jenseits des Horizontes im Westen vor. Die Mexikaner, Peruaner und Polynesier glaubten, dass sie nach ihrem Tod zur Sonne oder zum Mond gehen. In den ägyptischen Pyramiden fand man neben den einbalsamierten Leichen Landkarten als Führer in der künftigen Welt. Und die Römer glaubten, dass die Gerechten in den Gefilden der Seligen picknicken werden, während ihre Pferde in der Nähe grasen. Natürlich, diese Vorstellungen weichen deutlich voneinander ab. Doch weisen die Traditionen aller Kulturen darauf hin, dass der Mensch an ein Leben nach dem Tode glaubt. Die Anthropologie, also die Wissenschaft vom Menschen, bestätigt, dass jede Kultur einen von Gott geschenkten, angeborenen Sinn für das Ewige hat. Und das bestätigt uns auch schon das Wort des Königs Salomo im Prediger 3, Vers 11, wo es heißt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Wie viele Staaten wollten die Religiosität aus dem Menschen herausbringen? Oft sind diese Staaten heute kaputt und der Mensch ist nach wie vor, fast könnte man sagen, unheilbar religiös. Obwohl sich der Einzelne meistens keine Gedanken über den Tod macht, über das Sterben, über das, was kommt, so gibt es doch damals wie heute in allen Kulturen, in allen Völkern eine klare Ahnung, man könnte sagen fast ein Wissen, es gibt noch etwas. Nur was? Im Jahr 125 nach Christus schrieb ein Grieche namens Aristides einem Freund über das Christentum und erklärte, warum diese neue Religion so erfolgreich sei. Wenn einer von diesen Christen, ein rechtschaffener Mann, die Welt verlässt, freuen sie sich und danken Gott. Dann begleiten sie seinen Körper mit Liedern und Dankgebeten, als ob er sich auf die Reise zu einem anderen Ort ganz in der Nähe aufmachen würde. Und dazu heißt es in Johannes 11, oder möchte ich mal den Vers lesen, die Verse 25 und 26, Jesus sprach zu ihr, zu der Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Glaubst du das? Ewiges Leben muss eine Voraussetzung haben, hat eine Voraussetzung, nämlich die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wenn das nicht wahr wäre, dann könnten wir alles einpacken, dann wäre alles Fantasie und Märchen. Aber Jesus Christus ist nach 3 Tagen auferstanden. Es ist eine wunderbar begründete Tatsache, wie viele Zeugen haben ihn gesehen und es wird uns berichtet. Das Grab ist leer, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist unsere Hoffnung. Er ist vorausgegangen, um Wohnungen im Himmel zu bereiten für die Seinen. Es ist ja erstaunlich, wie bereits im Alten Testament der Hiob diese Erkenntnis hatte. Vielleicht war er ein Zeitgenosse Abrahams so in dem Dreh. Und wir wissen, was er alles gelitten hat. Und doch hielt er fest an Gott und seinem Glauben. Und nachdem er in Kapitel 19 seinen Freunden weitergegeben hat, wie einsam er ist, wie verletzt er geworden ist, sagt er, doch ich weiß, Vers 25 und 26 in Hiob 19, doch ich weiß, nicht ich vermute, ich ahne, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Eine herrliche Aussage, die er hier macht, eine Offenbarung Gottes. Er weiß bei alledem, was er hier durchmacht, er wird einst seinem Schöpfer begegnen in der Ewigkeit. Und das nicht als Fremder. All das wird ja in der gesamten Bibel immer wieder bestätigt für die Kinder Gottes. Aber ist denn der Himmel das einzige Ziel, was uns die Bibel mitteilt, was auf die Menschheit zukommt? Heißt das denn jetzt, weil der Herr Jesus am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, dass automatisch alle einmal errettet werden und in den Himmel kommen? Ihr wisst es, nein, es gibt auch ein anderes Ziel, wovon die Bibel spricht. Hören wir wieder auf die Worte unseres Herrn Jesus Christus, diesmal aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7. Da sagt er in den Versen 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Ob wir das nun im Psalm 1 nachlesen oder an vielen anderen Stellen, es werden uns immer zwei Wege gezeigt. Zwei unterschiedliche Personengruppen und zwei Ziele und kein goldener Mittelweg. Der Jesus fordert richtig auf, geht hinein durch die enge Pforte. An anderer Stelle können wir entnehmen, dass er damit sich selbst meint, wenn er sagt, ich bin die Tür, geht ein durch mich. Geht hinein durch die enge Pforte. Das heißt, es geht nur in der Verbindung mit Jesus Christus. Warum? Weil die Pforte und der Weg breit ist, der zum Verderben führt und viele sind, die auf ihm hineingehen. Nach meiner Erkenntnis befinden wir Menschen, wenn wir in diese Welt kommen, uns alle auf dem breiten Weg. Ich sag mal, wenn wir mit der Masse mitlaufen, wir haben ja vorhin dieses Kinderlied gehört, sei ein lebendiger Fisch, schwimm doch mal gegen den Strom. Wir können natürlich bequem mit der Masse mitlaufen, aber irren wir uns nicht. Wir befinden uns dann auf dem breiten Weg, der, wie die Bibel hier sagt, ins Verderben führt. Es sind viele, die darauf wandeln. Nein, wir sollen eingehen durch die enge Pforte, um den anderen Weg weiterzugehen. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Ja, es gibt viele Wohnungen im Himmel. Und doch, wenn wir diese Stelle und vielleicht auch eine oder andere Stellen nehmen, wie zum Beispiel, wenn der Herr Jesus sagt, werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme, dann müssen wir davon ausgehen, dass es offensichtlich nur eine kleine Schar ist, die eingehen durch die enge Pforte und damit die Herrlichkeit des Himmels einmal erleben werden. Und so deutlich die Bibel uns das ein oder andere von dem Himmel offenbart, so deutlich macht die Bibel aber auch an anderer Stelle, dass es dieses andere Ziel gibt. Und wenn ich nichts mache, wenn ich auf dem breiten Weg bin und nichts tue, werde ich automatisch dort landen. Die Bibel macht auch sehr deutlich, dass das andere Ziel Hölle buchstabiert wird. Und die Hölle ist so etwas Schreckliches, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und beides, Himmel und Hölle, dauert ewig. Für beides wird das gleiche Wort gebraucht. Da gibt es eine Stelle im Lukas-Evangelium, habe ich sie mir denn jetzt aufgeschrieben? Ja, Kapitel 12. Ebenfalls ein Wort, was der Herr Jesus sagt. Ich sage aber euch, Lukas 12, Vers 4, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Wenn ich mich recht erinnere, als ich diese Stelle das erste Mal gelesen hatte, ging ich davon aus, dass hier der Teufel gemeint ist. Aber diese Macht wollen wir ihm doch nicht zusprechen. Ich denke, Gott ist im Regiment und Gott hat das Sagen. Fürchtet diesen, damit ist Gott gemeint. Und ich glaube, allgemein muss man doch feststellen, dass in unserer westlichen Welt die Furcht Gottes sehr abgenommen hat. In manchen Kreisen, in christlichen Kreisen, ist Gott mehr ein Kumpel, ein guter Freund. Ja, er ist ein guter Freund, aber er ist auch ein himmlischer Vater, der heilig ist. Beides müssen wir sehen. Gott ist Liebe, ja. Und in seiner Liebe hat er ja diesen Weg von Golgatha bestimmt für seinen Sohn Jesus Christus, dass wir eben nicht dieses Ziel der Hölle ansteuern müssen, was wir durch unsere Sünden verdient hätten. Denn jede Sünde trennt uns von Gott, der absolut heilig ist. Gott kann nicht Gemeinschaft mit Sünde haben. Aber er hat einen Weg gefunden, uns zu erlösen. Ich werde mal ganz spontan eine kleine Geschichte weitergeben, die ich einmal gehört habe, was deutlich macht, dass Gott auf der einen Seite liebevoll und barmherzig ist und auf der anderen Seite heilig und gerecht. Und wie er beides, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, unter einen Hut bekommt. Da war vor vielen Jahren ein Kapitän, der zur See gefahren ist. Auf dieser Fahrt hatte er seine Mutter mitgenommen und irgendwann wurde ihm mitgeteilt von seiner Besatzung, da wird Proviant geklaut. Irgendjemand an Bord ist offensichtlich da, der Proviant klaut. Und der Kapitän wusste, der Proviant ist stark begrenzt, das geht nicht, wir haben eine lange Reise. Und er lässt die ganze Mannschaft antreten und sagt ganz deutlich, das ist nicht möglich, unsere Gemeinschaft wird gefährdet. Wer erwischt wird beim Stehlen von Proviant, wird hart bestraft, der wird ausgepeitscht. 40 Schläge mit der Peitsche. Er sagte das sehr deutlich und es ging einige Tage gut. Dann wurde ihm berichtet, Herr Kapitän, es ist wieder Proviant geklaut worden und wir haben die Person erwischt. Es ist ihre Frau Mutter. Oh, bei dem Kapitän ging es jetzt im Kopf hin und her. Was sollte er tun? Er liebte seine Mutter und wusste, wenn er diese Strafe jetzt vollziehen wird, wird sie das wohl kaum überleben. Aber auf der anderen Seite hatte er als Kapitän ein klares Wort gesagt und das musste er einhalten. Was sollte er jetzt tun? Ja, und die Mannschaft wartete gespannt, was er wohl anordnen würde. Und nach kurzem sagte er, die Strafe soll vollzogen werden. Seine Mutter wurde an den Mast gebunden und in dem Moment, wo die Peitsche niederrauschen sollte, stellte sich der Kapitän selbst schützend vor seine Mutter und hat jeden einzelnen der Schläge stellvertretend für sie in Empfang genommen. Damit hatte der Kapitän beides zufriedengestellt. Er hat seine Liebe unter Beweis gestellt zu seiner Mutter, die den Proviant geklaut hatte. Die Mutter ein Bild für uns Menschen, die sündig sind. Der Kapitän ein Bild für Gott. Aber er hatte auch sein Wort aufrechterhalten. Sonst wäre er nicht Kapitän, sonst wäre er nicht Gott, wenn er gelogen hätte. Wir haben es sicherlich erkannt, ein Bild für die Erlösung, die der Herr Jesus Christus stellvertretend für uns getan hat. Er, der ohne Sünde war, hat für uns die Schuld und Sünde auf sich genommen. Das ist der Weg, den Gott jedem Menschen anbietet, damit wir nicht in die Hölle müssen, von der es mehrmals in der Bibel die Rede ist, von der furchtbare Worte geschrieben werden, sondern damit wir das herrliche Ziel erreichen, was Gott für die Seinen bestimmt hat. Was der Herr Jesus seinen Jüngern noch kurz vor seiner Verhaftung und seiner Kreuzigung zugesagt hat. Er sagte allerdings eine Bedingung. Wenn wir noch einmal wieder Johannes 14 aufschlagen, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Das war die Voraussetzung, um eine der Wohnungen zu bekommen. Der Glaube an Gott und an ihn. Wisst ihr, wir leben heute in einer Zeit, wo man in der Gefahr steht, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, vielleicht das Tor zum Himmel etwas größer zu machen. Vielleicht würden wir heute nur sagen, na Hauptsache, du glaubst an Gott, Punkt. Nein, die Bibel geht noch weiter. Nicht an irgendeinen Gott, den wir uns ausdenken, sondern an den Gott der Bibel, der der Himmel und Erde geschaffen hat, glaubt an den Vater im Himmel und an den Sohn, den er gesandt hat, an Gott und den Sohn. Das ist nicht so ein Allerweltsglaube, das ist nicht nur ein Kopfglaube, sondern ein Herzensglaube. Und im Hebräerbrief wird uns etwas von diesem biblischen Glauben, der hier genannt ist, mitgeteilt. Und zwar in Hebräer Kapitel 11. Da heißt es gleich im ersten Vers: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und Vers 6: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Haben wir das richtig verstanden? Wir können sonst noch was tun. Wir können regelmäßig jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Wir können uns konfirmieren lassen. Wir können alles Mögliche tun, Geld spenden. Aber ohne Glauben wäre es unmöglich. Für das Wort Glauben kann man das Wort Vertrauen einsetzen. Das macht es vielleicht in der heutigen Zeit noch etwas deutlicher. Mit dem Glaube an Jesus Christus, da ist nicht nur so etwas für Wahrheiten gemeint. Das heißt ja zum Beispiel auch, die Dämonen glauben auch und zittern. Nein, es muss mehr sein. Es ist dieser rettende Glaube, der entsteht, wenn das Wort Gottes zu uns redet. Wenn wir das Wort Gottes an uns heranlassen, wenn es unser Herz berührt. Glaube muss uns verändern, muss uns in die Gegenwart Jesu treiben. Glaube heißt, sich ihm ganz anzuvertrauen. Am Kreuz von Golgatha hat Gott Ja zu uns gesagt. Er erwartet unser Ja zu ihm. Wir sind nicht automatisch gerettet. Die Tür ist jetzt offen, aber wir müssen hindurchgehen, damit wir auf den schmalen Weg kommen, der zum Himmel führt. Und das geht nur, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. Das heißt, ihn als unseren Herrn und Heiland aufnehmen. Das war ja die Dramatik. Der Herr Jesus, als die Zeit erfüllt war, kam er in diese Welt hinein und die Seinen umjubelten ihn. Oder wie heißt es? Nein, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Die an seinen Namen glauben, die an seinen Namen glauben, die also ihr Vertrauen auf ihn setzen. Damals wie heute waren es offensichtlich die Minderheit, die ihn als Sohn Gottes erkannten und sich ihm ganz anvertraut haben. Aber das wiederum ist der Preis, der gezahlt werden muss, um in den Himmel zu kommen. Wir können nicht durch unsere guten Werke uns den Himmel verdienen. Unmöglich. Wir können nur das in Anspruch nehmen, was Gott in Jesus für uns bereitet hat. Jesus hat den Preis bezahlt, zu 100%. Wer das begriffen hat, wer das erfasst hat, kann der anders als sein zukünftiges Leben nach der Bekehrung jetzt ihm zu weihen? Ich denke, das ist auch ein Echtheitszeichen, dass wir neues Leben bekommen haben, wenn wir nicht mehr so bleiben, wie wir sind. Wenn jemand sagt, ich habe Jesus angenommen und lebt so weiter wie bisher, da muss man ein großes Fragezeichen setzen, ob die Bekehrung und Wiedergeburt echt ist. Wir können so kommen, wie wir sind. Das ist die frohe Botschaft. Wir müssen uns nicht vorher verändern, nicht verbessern. So wie wir sind, können wir zu Jesus kommen. Ich weiß nicht, ob alle in diesem Saal schon um die Stunde wissen, wo sie zu dem Herrn Jesus gekommen sind. Vielleicht sind manche noch auf dem breiten Weg. Dann sage ich dir, heute ist die Stunde gegeben, wo du ganze Sache mit dem Herrn Jesus machen kannst. So wie wir sind, können wir kommen. Aber wir werden nicht so bleiben, wie wir sind. Nicht, weil wir jetzt die Ärmel hochkrempeln, sondern weil der Geist Gottes, der in diesem Moment Einzug in unseren Herzen hält, uns verändert. Jesus Christus ähnlicher werden. Welch ein Vorrecht für Kinder Gottes. Und das nicht aus Zwang heraus, nicht weil irgendjemand sagt, du musst jetzt, sondern aus Dankbarkeit dafür, dass ich errettet bin. Und ich denke, das ist etwas Entscheidendes, wenn wir uns die Gedanken machen über den Himmel. Der Jesus sagt es deutlich: Ich bereite Wohnung für euch vor und ich werde euch zu mir nehmen, wenn ich wiederkomme. Dass wir wissen dürfen, das besteht uns noch bevor. Aber er lässt uns noch hier ganz bewusst in dieser Welt. Wir haben alle noch unsere Aufgaben hier. Wir sollen ja auch anderen Menschen diese Vorbotschaft weitersagen. Ich staune manchmal, aber Gott benutzt uns, mangelhaftes Bodenpersonal, oft dazu, um anderen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Er macht es nicht selber, er beauftragt nicht in der Regel die Engel, sondern uns, die wir davon gehört haben. Und wir haben noch eine Aufgabe hier. Und das als Veränderte. Diese Freude auf den Himmel sollte meinen grauen Alltag durchwirken. Sehen wir am Montag alle so aus wie die anderen in der Straßenbahn, die um uns herum sitzen? Ich denke, das ist immer wieder eine Herausforderung, dass wir uns gedanklich damit beschäftigen, das Beste kommt noch. Egal in welcher Situation ich hier gerade bin. Der Herr Jesus hat uns nicht nur Gutes für diese Erde hier versprochen. Er hat nicht gesagt, ihr werdet reich sein, ihr werdet ohne Krankheiten sein. Das kann er manchmal als Bonbon dazugeben. Das nehme ich dankbar an. Aber wir haben geistlichen Segen zugesprochen für die Himmelswelt. Und ehrlich gesagt, auf Dauer, wenn ich mir unser Leben hier auf Erden vorstelle und die Ewigkeit, dann nehme ich gerne das als Geschenk, ewig bei ihm in der Herrlichkeit zu sein. Ich möchte noch drei Experten zu Wort kommen lassen, die mitteilen, was diese himmlische Hoffnung für sie auf dieser Erde bewirkt. Vielleicht fangen wir bei dem Apostel Paulus an. Zum einen stellen wir noch einmal fest, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1, da sagt der Apostel Paulus: Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmel. Also noch einmal, es ist nicht eine arge Vermutung, es ist eine Tatsache, von der die Bibel spricht. Wir, die wir Kinder Gottes geworden sind, haben nach diesem Leben eine wunderbare Zukunft im Himmel bei ihm. Und das hat Auswirkungen auf das Leben hier. Paulus sagt das von sich ganz persönlich, zum Beispiel im Philipper Kapitel 1, in den Versen 21 bis 24. Da teilt er mit: Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Verlust? Nein, Gewinn. Und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von Beinen bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Um noch viele zu erretten und zu ermutigen, war er bereit, den Weg, den der Herr Jesus für ihn gegeben hat, zu gehen. Wir wissen, was Paulus alles aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus durchgelitten hat. Steinigung, Schiffbruch, vieles, vieles mehr. Es wird aufgezählt. Er nahm es gerne in Kauf, denn er wusste, den ich einst verfolgt habe, der ist mein Herr und Heiland geworden. Jetzt zählt nicht mehr mein Wille, sondern Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das tat er gerne, weil er durchdrungen war von dem Wissen, das Allerbeste kommt noch. Und er wollte auch noch viele andere Mitmenschen bei sich im Himmel wissen. Der Apostel Paulus, der uns so viel im Neuen Testament hinterlassen hat, das ist seine Meinung zu dem Thema: Die Freude auf den Himmel bestimmt mein Leben auf der Erde. Wir wollen uns eine andere Persönlichkeit anschauen, den Apostel Johannes, der gesagt hat und von sich der Überzeugung war, dass er der Jünger war, den der Herr Jesus besonders liebte. Er war einer von den drei ganz Vertrauten. Er sagt im 1. Johannesbrief Kapitel 3 zu dem Thema, ab Vers 1 in Kapitel 3 des 1. Johannesbriefes: Seht, Welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Das ist immer die Voraussetzung. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was ist das für eine Gewissheit? Wir werden ihm gleich sein. Wir werden bei ihm sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und die logische Konsequenz, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Ist das auch deine und meine logische Konsequenz? Gott ist heilig, er ist rein. Wir sollen dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Nicht einfach drauf lossündigen, nein, der Geist Gottes macht uns deutlich, das ist nicht mehr mein Leben. Und wenn wir doch gesündigt haben, dann dürfen wir um Vergebung unserer Schuld und Sünde bitten und er vergibt uns und wir dürfen neu anfangen. Die Reinigung geschieht durch sein Blut. Der Johannes macht deutlich, es ist eigentlich gar nicht auszudenken, was passieren wird, aber wir werden ihm gleich sein, dem auferstandenen Herrn Jesus, dem Sohn Gottes. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Welch eine Hoffnung und welch eine Berufung für die Zeit, die er uns noch hier auf Erden belässt. Ja, und auch der dritte ist uns allen sehr gut bekannt. Es ist der Petrus, auch einer von den drei Säulen. Und dazu nehme ich jetzt das Wort, was wir in der Lesung schon gehört hatten, im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. Was sagt er uns, wenn es darum geht, bestimmt die Freude auf den Himmel dein Alltag? Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wozu? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Hier steht, in der Kraft Gottes, nicht in meiner Kraft. Das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Gewissheit, dass auch mich nichts und niemand aus der Hand Gottes reißen kann. Mein Glaube mag manchmal klein sein, aber der Glaube, an den wir glauben, an den wir glauben, der ist groß. Gott, der Allmächtige. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, liebe Geschwister, wir sind hier manchmal in einer Schule Gottes. Manches wird uns widerfahren, was wir uns vielleicht so nicht ausgesucht haben, auch nicht aussuchen müssen, was aber uns zum Besten dient. Der Apostel Paulus ist ja davon überzeugt, dass uns Kindern Gottes alles zum Besten geschieht. Damit wir ihm ähnlicher werden, damit wir zubereitet werden. Vers 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Gibt es in deinem Leben, in deinem Alltag Momente, wo du jubelst, weil du weißt, welches Ziel du vor Augen hast? Das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Wo wir vom Ziel sprechen, möchte ich abschließend auf den Hebräerbrief noch einmal zu sprechen kommen. Wir hatten schon das Kapitel 11. Dort sind die Glaubenszeugen des Alten Testaments aufgeführt, die alle irgendwie das Gleiche verbanden. Sie vertrauten von ganzem Herzen auf ihren Gott, egal in welcher Situation sie waren. Zum Beispiel ist es von Abraham, wird dort gesagt, in Hebräer 11, in den Versen 9 und 10, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hier auf Erden hatte er eine Verheißung für sich und seine Nachfolger, für seine Nachkommen, in dem Land zu wohnen. Und er wohnte in Zelten. Warum? Er erwartete die ewige Stadt. Er freute sich auf den Himmel. Er verzichtete auf viel Komfort, auf dieses und jenes. Das erinnert mich spontan an eine kleine Situation, die ich mal gehört habe. Es ist vor etlichen Jahrzehnten gewesen, dass ein Handelsreisender unterwegs war. Es war spät abends. Er suchte ein Quartier, aber die Gasthöfe hatten alle kein Zimmer mehr frei. Und ein Wirt riet ihn, hier ganz in der Nähe ist ein Kloster. Die haben bestimmt noch ein Zimmer frei, wenn sie dahin wollen. Naja, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, besser als auf der Straße die Nacht zu verbringen. Er ging dort zu dem Kloster, es wurde ihm aufgemacht von dem dortigen Mönch, sage ich jetzt mal. Und er sagte, ja, Sie können gerne ein Zimmer bei uns haben. Er schloss das Zimmer auf. Der Handelsreisende guckte hinein und sagte, und wo sind die Möbel hier? Habt ihr gar keine Möbel hier? Da sagte dann der Mönch zu ihm, ja, wo sind denn Ihre Möbel? Na, was heißt meine Möbel? Ich bin doch nur auf der Durchreise hier. Da sagte der Mönch, richtig, wir auch. In Hebräer 11 werden uns viele Glaubenshelden als Zeugnis deutlich gemacht. Und Kapitel 12, direkt im Anschluss, heißt es in den Versen 1 und 2, deshalb, weil so viele uns vorangegangen sind, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ja, unser Christsein ist nicht so ein 100-Meter-Sprint, das ist oft ein ausdauernder Lauf, ein Marathonlauf. Aber wie sollen wir das schaffen? Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir müssen manchmal wegschauen von den Dingen, die rechts und links neben uns sind. Hinschauen auf Jesus, auf das, was uns noch erwarten wird. Der Nebel sollte uns nicht trüben, sehen wir das gegenüberliegende Ufer. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ich wünsche mir und dir, dass die Freude auf den Himmel unseren Alltag bestimmen möchte. Amen.